Ida, die Älteste, fest entschlossen, schnell einen Mann zu finden, hatte sich den wenigen verfügbaren Jungen mit fast schon männlichem Ungestüm und einer Kühnheit an den Hals geworfen, die ihr eher zum Nachteil gereichten. Sie hatte den in der Verkaufsbude eines Schuhmachers arbeitenden Philipp entdeckt und ihn umworben, und er hatte ihr Winken zunächst auch erwidert, dann aber begonnen, Anne den Hof zu machen und ihr jeden Tag eine Blume zu schenken. Später gestand er Ida ungeniert, dass sie ihm als Trittbrett gedient habe, um ihre Cousine kennenzulernen. Dieses eigentlich ziemlich banale Vorgehen hatte Ida mehr Verdruss bereitet, als dass es Anne mit Stolz erfüllt hätte. Sie betrachtete die Menschen mit anderen Augen als ihre Altersgenossinnen. Während die Mädchen in dem Schustergesellen einen strahlenden jungen Mann sahen, erblickte Anne ein Kind, das gerade erst in die Höhe geschossen war und sich jetzt auf seinen langen Beinen über diesen neuen Körper wunderte, der überall aneckte. Sie hatte Mitleid mit ihm. Ihr fielen an ihm die Dinge auf, durch die er einem Mädchen glich: seine Haare, sein weicher Mund, der helle Teint. In seiner tiefen, klangvollen Stimme konnte sie in kleinsten Abweichungen in einer von ihm zurückgehaltenen Erregung noch Echos der hellen Stimme des Jungen ausmachen, der er gewesen war. Ging sie in seiner Begleitung zum Markt, dann betrachtete sie ihn wie eine menschliche Landschaft, die wogte, sich veränderte, im Wandel begriffen war. Und das war es vor allem, was sie für ihn einnahm, sie, die sich für das Wachstum einer Pflanze begeistern konnte. »Willst du mich glücklich machen?« Eines Tages hatte Philipp ihr diese Frage gestellt. Sie war rot geworden und hatte schnell und aufrichtig geantwortet: »Ja, natürlich.« Flehend hatte er nachgefragt: »Glücklich? Glücklich?« »Ja, werde meine Frau.« Diese Aussicht entzückte sie weniger. »Was, er auch? Also dachte er wie ihre Cousine, wie die Leute, die sie so sehr langweilten? Wozu diese Konvention?« Spontan versuchte sie zu verhandeln. »Meinst du nicht, dass ich dich glücklich machen kann, ohne dich zu heiraten?« Er rückte misstrauisch ein Stück von ihr ab. »Bist du so ein Mädchen? Wovon sprichst du?« Manchmal benahmen die Jungen sich merkwürdig. Was hatte sie denn Skandalöses gesagt? Warum blickte er sie mit gerunzelten Brauen an? Nachdem eine Pause verstrichen war, lächelte er, erleichtert, dass sich hinter Annes Vorschlag nichts Schlechtes verbarg. Er fing erneut an: »Ich möchte dich heiraten.« »Warum?« »Jeder Mann braucht eine Frau.« »Warum mich?« »Weil du mir gefällst.« »Warum?« »Du bist die Hübscheste und...« »Und?« »Du bist die Hübscheste.« »Na und?« »Du bist die Hübscheste.« Da es ihr nicht darum gegangen war, ein Kompliment aus ihm hervorzulocken, fühlte sie sich auch nicht geschmeichelt. Als sie wieder bei ihrer Tante war, fragte sie sich bloß: »Hübsch, reicht das? Er schön, ich hübsch.« Am nächsten Morgen bat sie ihn, ihr seine Gedanken näher zu erläutern. »Warum du und ich?« »Du und ich mit unserem Aussehen, wir kriegen bestimmt wunderbare Kinder«, rief er. Oh nein. Philipp bestätigte ihre Befürchtungen. Er redete wie ein Züchter daher, ein Bauer, der seine besten Tiere miteinander paart, damit sie sich vermehren. War das denn die Liebe zwischen den Menschen? Mehr nicht? Wenn sie doch nur eine Mutter gehabt hätte, mit der sie derlei Dinge bereden könnte. Sich fortzupflanzen? War es das, was die Frauen in ihrer Umgebung alle nicht erwarten konnten? Selbst die unbändige Ida? Anne, die der Heiratsantrag nachdenklich gemacht hatte, gab darauf keine Antwort. Der eifrige Philipp hielt ihr sanftmütiges Verhalten für Zustimmung. Begeistert fing er an, ihre Verbindung herumzuerzählen und berichtete jedem von seinem großen Glück. Auf der Straße gratulierte man Anne. Sie war überrumpelt und widersprach nicht. Als nächstes wurde sie von ihren Cousinen, auch von Ida, beglückwünscht, die erfreut war, dass ihre verführerische Cousine vom Markt der Rivalinnen verschwand. Schließlich schlug Tante Godelieve mit Tränen in den Augen jubelnd die Hände zusammen, froh, ihre Aufgabe erfüllt zu haben, die Tochter ihrer verstorbenen Schwester bis vor den Altar zu begleiten. Anne saß in der Falle, denn um diese großzügige Seele nicht zu enttäuschen, zwang sie sich zu schweigen. Da sie dem Missverständnis nicht widersprach, wurde eine Tatsache daraus. Anne würde Philipp heiraten. Von Tag zu Tag kam die Begeisterung ihrer Lieben ihr merkwürdiger vor. Überzeugt, dass ihr irgendetwas Wichtiges entging, ließ sie zu, dass Philipp mutiger wurde, sie küsste und an sich drückte. »Du wirst nur mich lieben und niemanden sonst.« »Unmöglich, Philipp. Ich liebe doch schon jetzt andere Menschen.« »Wie bitte?« »Meine Tante, meine Cousinen, Großmutter Franziska.« »Einen Jungen?« »Nein, aber ich kenne auch kaum welche. Mir fehlte die Gelegenheit dazu.« Bei dieser Erklärung blieb er stehen und blickte sie misstrauisch und ungläubig an. Doch sie hielt seinem Blick ohne zu blinzeln stand, und so brach er schließlich in Lachen aus. »Du nimmst mich auf den Arm und ich falle drauf herein. Oh, was bist du nur für eine garstige Person, mich so zu erschrecken. Ganz schön durchtrieben. Du weißt schon, wie du es erreichst, dass ein Mann gar nicht mehr locker lässt, sich immer mehr in dich vernarrt und nur noch an dich denkt.« Da sie seine Überlegungen nicht recht verstand, ließ sie es gut sein, zumal er sich in seiner Aufregung mit glänzendem Blick und zitternden Lippen an sie schmiegte. Sie fand Gefallen daran, in seinen Armen zu schmelzen. Sie mochte seine Haut, seinen Geruch, seinen festen, hitzigen Körper. An ihn gepresst ließ sie sich mitreißen und verscheuchte ihre Zweifel. Ein Schatten hatte Einzug in die Dachkammer gehalten. Auf einmal hatte sich die Atmosphäre im Zimmer verändert. Anne sprang auf. Ida hatte den Lichtstrahl zerstört. Die künftige Braut verspürte einen Schmerz im Unterleib, als hätte ihre Cousine ihr die Faust in die Eingeweide gerammt. Mit vorwurfsvoller Stimme rief sie, »Oh nein, Ida, nein!« Überrascht hielt die Cousine inne. Sie war gleich in der Defensive bereit zu kratzen, ohne zu bemerken, dass ihre Unterröcke den Sonnenstrahl zerschnitten. »Was? Was hab ich?« Anne seufzte, dass ihr wohl nicht gelingen würde, Ida klarzumachen, dass sie einen wertvollen Schatz zerstört hatte, ein reines Meisterwerk, welches das Tagesgestirn seit dem Morgen in der Kammer hatte entstehen lassen. Bedauernswerte Ida. Plumpe, trotzige Ida, die mit ihren breiten, obszönen Hüften ein Denkmal der Schönheit zerstörte, ohne es überhaupt zu begreifen. Anne beschloss zu lügen. »Ida, warum machst du nicht auch von den beiden Spiegeln Gebrauch? Komm her, setz dich auf meinen Platz.« Dann wandte sie sich an ihre Tante und ihre Großmutter. »Dürfen meine drei Cousinen das Geschenk auch benutzen? Es wäre mir eine große Freude.« Ida, die zunächst leicht aus der Fassung geraten war, stimmte Anne zu und bat die beiden Frauen inständig darum. Die verzogen zwar erst das Gesicht, nickten dann aber, gerührt von Annes Schlichtheit und Herzlichkeit. Sogleich warf sich Hadewig, die Kleinste, auf den Hocker. »Ich zuerst!« Ida grollte und wollte ihre Schwester schon davon abhalten, ihr zuvorzukommen, doch dann hielt sie inne, weil ihr einfiel, dass sie als Älteste eine gewisse Würde wahren sollte. So trat sie stattdessen ans Fenster. Anne war empört. Schon wieder zerschnitt Ida den Strahl und merkte nicht einmal, wie er zuerst ihre Brust und dann ihr Gesicht berührte. Sie spürte ihn nicht. Was für eine törichte Person! Als sie Philipp auf der Straße entdeckte, lächelte Ida. Doch im nächsten Augenblick verzog sie das Gesicht. »Er ist enttäuscht. Dich will er sehen, nicht mich.« Idas Miene verfinsterte sich, das Leuchten verschwand aus ihrem Blick, sie schluckte traurig. Anne, die sich zu ihr neigte, konnte ihren großen Kummer geradezu körperlich spüren. Sie streckte der Cousine die Hand hin und sagte zu ihr, »Ich hätte ihn dir überlassen.« »Was?« Ida zuckte zusammen, sie musste sich verhört haben. »Ich würde dir Philipp ohne weiteres überlassen.« »Ach ja?« »Wenn er nicht in mich verliebt wäre.« Anne glaubte, etwas Nettes gesagt zu haben. Eine Ohrfeige schallte durch den Raum. »Miststück«, zischte Ida. Anne spürte ihre Wange heiß werden und begriff, dass sie es war, die die Ohrfeige bekommen hatte. Ida hatte sie geschlagen. Die Frauen unterbrachen ihre Gespräche und drehten sich um. »Du gemeine Rotznase! Du glaubst wohl, dass mich nie ein Mann begehren wird? Ich werde dir beweisen, dass du falsch liegst. Wirst schon sehen. Ich finde 10 Männer, die mich wollen. Mehr noch, Hunderte!« »Einer würde doch reichen«, entgegnete Anne sanft. Da traf eine zweite Ohrfeige ihr Gesicht. »Schandmaul! Kannst nicht aufhören, was? Du bist dir also sicher, dass ich nicht mal einen finden werde? Was bist du für eine Plage? Böse bist du!« Tante Godelieve mischte sich ein. »Ida, beruhige dich!« »Anne treibt mich zur Weißglut, Mama. Sie behauptet, ich sei hässlich und abstoßend.« »Überhaupt nicht. Anne hat doch nur gesagt, was ich auch denke. Ein Mann wird dir genügen. Du brauchst nicht 10 zu verführen oder gar 1000.« Ida musterte ihre Mutter herausfordernd, nach dem Motto, »Red du nur, wir werden schon sehen.« Godelieve hob das Kinn leicht an und verlangte, »Entschuldige dich bei Anne.« »Niemals.« »Ida.« Als Antwort brüllte das ältere Mädchen rot vor Zorn mit hervortretenden Halsadern, »Lieber sterbe ich!« Godelieve übergab den Spiegel, den sie in den Händen hielt, der Witwe des Landvermessers und machte einen Satz auf ihre Tochter zu. Ida wich aus. Ohne Angst durchquerte sie den Raum, scheuchte ihre kleine Schwester vom Stuhl und befahl den Frauen, »Jetzt bin ich an der Reihe!« Godelieve, die sich nicht auf eine aussichtslose Auseinandersetzung einlassen wollte, bedeutete ihren Freundinnen der Jähzornigen ihren Wunsch zu erfüllen. Dann ging sie zu ihrer Nichte. »Sie ist wahrscheinlich neidisch auf dich, Anne. Sie hat geglaubt, sie würde die Erste sein, die heiratet.« »Ich weiß, ich verzeihe ihr.« Ihre Tante umarmte sie. »Ach, hätte meine Ida doch nur deinen Charakter.« »Bestimmt wird es ihr besser gehen, wenn sie bekommt, was sie sich wünscht. Eines Tages wird sie ihre Wut überwinden.« »Hoffentlich hast du recht«, sagte Godelieve und streichelte ihrer Nichte über die Schläfe. »Was dich angeht, bin ich auf jeden Fall traurig und glücklich zugleich. Traurig, weil ich dich nun seltener sehen werde. Glücklich, weil du einen anständigen Jungen gefunden hast.« Als sie hörte, wie Tante Godelieve mit ruhiger Stimme über ihre Zukunft sprach, fasste Anne neuen Mut und hörte auf, sich Fragen zu stellen. Wieder aufgeheitert hielt sie ihr Gesicht in die frische Luft. Da ließ sich ein Schmetterling auf dem Rand des Daches nieder. Seine Flügel, innen zitronengelb, außen grün, zitterten, als würden sie atmen. Das Insekt war dort gelandet, um sich zu putzen. Es wähnte sich allein und unbeobachtet und rieb sich mit den Vorderbeinchen den Saugrüssel. Anne war fasziniert. Sie hatte den Eindruck, als finge das Tier mit dem goldenen Staub auf seinen Flügeln das gesamte Licht des Himmels ein, bündle es und nähme es in sich auf. Es strahlte so hell, dass alles in seiner Nähe grau wurde. »Wie schön er ist«, sagte Godelieve und schauderte. »Nicht wahr?« murmelte Anne und war entzückt, diese Empfindung mit ihrer Tante teilen zu können. »Wunderbar«, bestätigte Godelieve. »Ja, ich könnte ihn stundenlang betrachten.« Godelieve zuckte mit den Schultern. »Anne, nichts anderes wirst du von nun an tun. Das ist dein gutes Recht, es ist sogar deine Pflicht.« Fassungslos drehte Anne sich zu ihrer Tante um, die fuhr fort. »Du wirst ihm gehören, aber er wird auch dir gehören.« Anne lächelte. »Was? Sie würde einem Schmetterling gehören, der ihr gehören würde?« Was war das für eine Zauberei, die ihre Tante ihr da in Aussicht stellte? Das war mit Sicherheit die beste Neuigkeit des Tages. Ihre Tante hatte sich in eine gute Fee aus dem Märchen verwandelt. Das Mädchen strahlte. Offenbar konnte sie es gar nicht erwarten. Gerührt strich Godelieve ihrer Nichte mit den Handflächen über die Wangen. »Wie sehr du ihn liebst«, rief sie. Dann drehte sie sich zum Fenster um und zeigte auf eine weit entfernte Silhouette. »Man muss zugeben, dass der Hut ihm aber auch wirklich gut steht.« Verwirrt folgte Anne Godelieves Blick und stellte fest, dass diese auf die Straße zu Philipp hinunterblickte, der eine Filzkappe mit einer Feder auf dem Kopf trug. Sie fröstelte. »Ich bin nicht normal«, dachte sie. »Alles lief verkehrt. Zwei Dinge konnten durch das Fenster betrachtet werden, Philipp und ein Schmetterling. Und während die Aufmerksamkeit der Verlobten bei dem Schmetterling verweilte, betrachtete die Tante den Verlobten. Plötzlich schrie jemand im Raum auf. »Herrje, was ist das für ein Fleck?« Ida saß auf dem Hocker, bleich vor Zorn und zeigte mit dem Finger auf den Spiegel vor ihr. Großmutter Franziska befürchtete einen Wutausbruch und zog den hinteren Spiegel weg. »Da ist nichts. Du hast dir nur etwas eingebildet. Gar nichts ist da.« »Dann nimm den Spiegel nicht weg!« Zitternd brachte die alte Frau den Spiegel wieder an seinen Platz. Ida musterte das bläuliche Mal auf ihrem Nacken, von dem jeder wusste, nur sie selbst nicht. »Ah, das ist ja widerlich! Abstoßend!« Sie sprang vom Hocker rasend vor Zorn. Vor Schreck öffnete Großmutter Franziska die Hand. Es schepperte. Glas zersplitterte. Auf das laute Geräusch folgte betroffenes Schweigen. Der Spiegel war zerbrochen. Während der Rahmen aus Silber ganz geblieben war, bestand das Glas nur noch aus unzusammenhängenden Rauten, die in wildem Durcheinander einzelne Teile des Zimmers widerspiegelten. Franziska stöhnte. Gottliebe stürzte zu Boden. »Mein Gott, was wird die Gräfin denken?« Die Frauen versammelten sich um die Splitter, als würden sie bei einem Leichnam wachen. Ida biss sich auf die Lippen. Sie wusste nicht, welche Katastrophe sie zuerst beweinen sollte, die Flechte auf ihrem Nacken oder den zerbrochenen Spiegel. Sie beratschlagten halblaut, flüsternd, mit angehaltenem Atem, als könnte die adlige Dame sie bereits hören. »Wir müssen jemanden finden, der ihn repariert.« »Aber wo? Hier in Saint-André gibt es niemanden, der... Ich glaube, ich weiß jemanden. In Brügge gibt es einen Maler. Ach, seid doch nicht blöd. Vorher muss ich die Wahrheit sagen.« »Egal, ob du die Wahrheit sagst oder sie verschweigst. In jedem Fall musst du einen neuen Spiegel kaufen.« »Mein Gott, aber wie?« »Ich werde zahlen«, versicherte Großmutter Franziska. »Wir sind bei mir und ich bin es, die ihn hat fallen lassen.« »Weil Ida dich so angeschrien hat. Ich zahle«, wiederholte die alte Frau. »Nein, ich«, widersprach Ida. »Und woher nimmst du die Ecus dafür?«, brummte Gottliebe. Als sie die verschiedenen Lösungen erwogen hatten, schlug die bauchige Glocke des Dorfes und erinnerte sie daran, dass Anne nun bald heiraten sollte. Gottliebe hob den Kopf. »Anne«, als das Mädchen nicht antwortete, fuhr Gottliebe zusammen. »Anne, komm her!« Die Frauen suchten erst auf dem Hängeboden, dann in der ersten Etage. Die Braut war verschwunden. »Dann ist sie wohl zu ihrem Kavalier gegangen«, sagte Großmutter Franziska schließlich. Gottliebe hob ein paar Schuhe auf. »Ohne ihre Pantinen?« Die Witwe des Landvermessers deutete auf ihr Geschenk, das in der Nähe des Schemels lag. »Und ohne die bestickten Pantoffeln, die ich ihr geliehen habe?« Ida eilte ans Fenster. »Philipp steht immer noch da unten und wartet.« »Wo ist sie dann?« Die Frauen durchkämmten alle Zimmer im Haus der Großmutter und riefen dabei immer wieder Annes Namen. Als Gottliebe im Erdgeschoss die Hintertür öffnete, die auf die Felder hinausging, erblickte sie feine Spuren von nackten Füßen auf der feuchten Erde, bis dorthin, wo das Gras begann, das den Boden bis zum Wald bedeckte. »Wie, sie ist weggelaufen?« Die weit voneinander entfernten Abdrücke, von denen nur die Zehen sichtbar waren, zeigten, dass Anne den Zwischenfall mit dem Spiegel genutzt hatte, um nach draußen zu entwischen und leichtfüßig über die Felder zu laufen, bis sie schließlich im Wald verschwunden war.